So gerne er sonst die Mahlzeit verzögerte, welches er Könam Ducere nannte, so schnell wollte er sie jetzt beendiget wissen. Geschwind musste eine Schüssel der anderen folgen, und um 2 Uhr war die Mahlzeit bereits beendiget. Gleich vom Tische, also schon um 2 Uhr, ging er nun ins Bett, schlummerte zuweilen ein, wurde durch Träume aufgeschreckt, die man fast hätte Fantasien nennen können. Um 7 Uhr abends ging seine größte Unruhe an und dauerte bis 5 oder 6 Uhr morgens und auch wohl später. Gelassenes Herumgehen auf seiner Stube wechselte mit Angst ab und war bald nach dem Erwachen am stärksten. Von dieser Zeit an musste er jede Nacht hindurch bewacht werden. Sein stets unermüdeter Diener, der den Tag über voll Beschäftigung hatte, musste bald bei dieser Anstrengung unterliegen. Es musste also ein mit ihm wechselnder Gehilfe angenommen werden. Obgleich Kant in früheren Zeiten nicht gern seine Verwandten um sich sah, doch nicht etwa, als wenn er sich ihrer geschämt hätte, über solche Schwachheiten war er unendlich erhaben, sondern weil er sich mit ihnen nicht zu seiner Satisfaktion unterhalten konnte, so hielt ich es doch aus mehr als einer Ursache für geratener, ihn lieber seinen Blutsfreunden als Fremden anzuvertrauen. Diese hatten nicht allein die erste Verpflichtung, zumal sie von ihm so reichlich unterstützt wurden, sondern konnten auch Zeugen der Behandlung und Pflege Kants von meiner Seite sein und sich überzeugen, dass es ihm an nichts fehle, vielmehr jeder seiner ihm nicht schädlichen Wünsche mit aller Schnelligkeit befriediget würde, sowie auch von dem Aufwand, den sein jetziger Zustand erforderte. Gegen eine reichliche Belohnung, neben der bisher empfangenen Pension und anständige Bewirtung des Abends, wechselte sein Schwestersohn mit dem Diener im Wachen ab. Ich bin fest überzeugt und berufe mich auf jeden Unparteiischen seiner Tischfreunde, die zum Teil von einigen Vorkehrungen, die ich machte, Zeugen waren, dass in seiner Behandlung und Pflege nicht so leicht versehen wurde, dass er alles hatte, was ein Mann von seinem Stande und Vermögen nicht bloß haben muss, sondern auch nur haben kann. Der 8. Oktober hatte auf Kants Kräfte stark gewirkt, aber sie noch nicht zerstören können. Es gab noch immer einige Augenblicke, in denen sein großer Verstand, wenngleich nicht mehr so blendend wie ehemals, hervorstrahlte, doch noch immer sichtbar war, und in denen desto mehr sein gutes Herz hervorleuchtete. Er erkannte in den Stunden, in denen er seiner Schwäche weniger unterlag, jede sein Schicksal ihm erleichternde Vorkehrung mit gerührtem Danke gegen mich und mit tätigem gegen seinen Diener, dessen äußerst beschwerliche Mühe und unermüdete Treue er mit bedeutenden Geschenken belohnte. Über die Größe und Art derselben nahm er vorher mit mir Rücksprache. Der Ausdruck war ihm zum Sprichwort geworden: Es muss keine Knickerei oder Kargheit irgendwo stattfinden. Die Worte sagen nicht viel, aber die Miene des ehrwürdigen Gesichtes, in dem sich jede Muskel zum Ausdruck der tiefsten Verachtung gegen alles verzog, was nur den Anschein von Geiz haben konnte, gab diesen Worten den eigentlichen Nachdruck. Geld hatte in seinem Auge keinen anderen Wert, als nur insofern es Mittel war, durch weisen und zweckmäßigen Gebrauch desselben Gutes zu stiften. Von seinem Vermögen von 20.000 Reichstalern und den mäßigen Einkünften seiner akademischen Lehrstelle, die in den letzten Jahren aus oben angeführten Ursachen wenig mehr einbrachte, gab er etatmäßig jährlich zur Unterstützung seiner Familie und zur Armenkasse eine Summe, die nicht so leicht ein Reicherer hingibt. Es waren 1.123 Gulden, die teils vierteljährig, teils monatlich von mir in seiner Gegenwart ausgezahlt wurden, wozu zwar die Pension von 40 Reichstalern für Lampe, aber nicht die Unterstützungen mehrerer Armen gehörten, die wöchentlich ihre Gaben abholten. Sonst pflegt im hohen Alter sehr oft Geiz, wenigstens strenge Sparsamkeit eigen zu sein. Kants Alter zeichnete sich durch edle und weise Freigebigkeit aus. Nur zur Zeit der Vertraulichkeit erfuhr ich erst von ihm die Summen, die seine Verwandten erhielten, und zwar nicht eher, als bis ich sie wissen musste, bis ich sie selbst auszahlte. Bettlern, von denen er oft heimgesuchet wurde, gab er der Regel nach nichts, weil seine Mildtätigkeit auf Grundsätze gebaut war. Er wusste bei aller seiner körperlichen Schwäche, Bettler, Betrüger und überhaupt alle Leute eines ähnlichen Gelichters, die seine Schwäche missbrauchen wollten, mit einem männlichen Ernst abzuhalten. Es fehlte ihm nicht an Mut und Nachdruck, auch bei seinem schon zusammengefallenen Körper, sich solchen Personen furchtbar zu machen. In den letzten Zeiten seines Lebens erfuhr dieses eine Dame auf eine eher unerwartete Art. Kant war allein in seiner Studierstube. Der Weg von der Straße bis zu ihm stand immer offen. Wenn die Domestiken in Geschäften ausgegangen waren, wurden alle Stuben zugeschlossen, nur die seinigen nicht. Einst klopft ein wohlgekleidetes Frauenzimmer leise und bescheiden an seine Stubentür. Wahrscheinlich war sie durch das übertriebene Gerücht von seiner Schwäche so kühn gemacht. Kant ruft: »Herein!« Sie scheint durch Kants noch rascheres Aufspringen vom Tische betreten zu sein, fragt leise, artig und verschämt, was die Uhr sei. Kant zieht seine Uhr hervor, hält sie absichtlich fester wie sonst und sagt ihr wieder ebenso bescheiden, was sie sei. Sie empfiehlt sich sehr artig und dankt für seine Güte. Kaum hat sie die Tür hinter sich zugezogen, so fällt ihr noch eine, bald vergessene Kleinigkeit ein. Sie äußert noch eine Bitte, dass, da sein Nachbar, den sie namentlich nannte, sie eigentlich abgeschickt habe, um nach Kants Uhr die seinige zu stellen, er es gütigst erlauben möchte, dass sie seine Uhr nur auf wenige Augenblicke mitnehmen dürfte, weil doch beim Hinübergehen, das einen Zeitraum von einigen Minuten bedürfte, keine genaue Stellung möglich sei. Nun fährt Kant mit einem solchen Ungestüm auf sie los, dass sie ungesäumt die Flucht ergreift und er ohne irgendeinen erlittenen Verlust als Sieger den Platz behauptet. Gleich in dieser Minute kam ich hin, der Hinterhalt kam etwas zu spät, sonst hätte sie leicht gefangen werden können. Er erzählte mir sein bestandenes Abenteuer mit vieler froher Laune. Ich fragte ihn scherzhaft, was er wohl gemacht hätte, wenn die Dame mehr Herzhaftigkeit gehabt hätte und es wirklich zum Beutemachen gekommen wäre. Er behauptete, er hätte sich tapfer gewehret. Meinem Bedünken nach wäre aber wohl der Sieg auf ihrer Seite geblieben, und Kant wäre in seinem hohen Alter zum ersten Male von einer Dame besiegt worden. Dieser Geschichte ist eine andere ziemlich ähnlich, die sich mit jener fast zu gleicher Zeit zutrug. Eine andere Frau, ebenfalls wohlgekleidet, wünschte ihn in Angelegenheiten, die sie nur mit ihm allein ohne Zeugen in Ordnung bringen könnte, zu sprechen. Kant, der nichts vor mir zu verhehlen hatte, ließ sie an mich weisen. Ich erkannte sie als eine notorische Betrügerin und wusste, dass sie kürzlich einer angesehenen Dame 10 Taler abgedrungen hatte, die ihr letztere, weil sie nur allein im Hause war, aus Furcht etwanniger Gewalttätigkeit wirklich gegeben hatte. Sie musste mir ihr Anliegen eröffnen, welches in nichts Wenigerem bestand, als in der verlangten Herausgabe 1 Dutzend silberner Esslöffel und einiger goldener Ringe, die ihr Eigentum wären und die ihr, ihrer Aussage nach, ungeratener Ehemann bei Kant ohne ihr Vorwissen in Versatz gegeben hätte. Sie war so gefällig und so zum Vergleich geneigt, dass, falls jene Sachen nicht mehr vorhanden wären, sie durch ein Äquivalent von einer Summe Geldes sich gern befriedigen lassen wollte. Meine Antwort auf diesen Antrag war bloß der Befehl an den Diener, den Polizeikommissar des Sprengels herzuholen. Sie war unentschlossen und in sichtbarer Verlegenheit, ob sie diese Vorkehrung auf sich deuten sollte oder ob sie eine Miene anzunehmen hätte, als wenn ihr Geschlecht, ihr anständiger Anzug und ihre Unschuld sie über solche Veranstaltungen als sie nicht treffend erheben müssten. Eine andere Maßregel zu ergreifen schien ihr doch geratener. Sie legte sich aufs Bitten, schützte ihre Not vor, in der sie sich befand, um diesen unüberlegten Schritt zu rechtfertigen, und wurde nach einiger Ängstigung und dem gegebenen Versprechen, Kants Schwelle nicht mehr zu betreten, entlassen. Nach dieser Ausbeugung lenke ich auf Kants Zustand wieder ein. Sein Arzt und von ihm geschätzter Freund besuchte ihn treulich so oft, als es sein Gesundheitszustand erforderte. Da Kant nicht eigentlich krank, nur alt und schwach war, so gab er ihm bloß nährende, stärkende und beruhigende Mittel und ging mit einer lobenswürdigen Behutsamkeit zu Werke. Kant nahm jetzt jede Arznei ohne Weigerung ein, welches in früheren Zeiten nicht der Fall gewesen wäre. »Ich will sterben«, sagte Kant, »nur nicht durch Medizin. Wenn ich ganz krank und schwach bin, mag man mit mir machen, was man will, dann will ich alles über mich ergehen lassen. Nur keine Präservative nehme ich ein.« Er erinnerte sich dabei der Grabschrift eines Menschen, der im gesunden Zustande fortwährend Arznei eingenommen hatte, um nicht krank zu werden, und sich durch übermäßigen Gebrauch derselben das Leben verkürzte. Diese Grabschrift hieß: »NN war gesund, weil er aber gesunder als gesund sein wollte, so ist er hier.« Kant tat stolz darauf, dass er keine Medizin nötig habe, übersaß aber von jeher, dass er täglich welche gebrauche, nämlich 3 und später 4 Pillen, die er jedes Mal nach dem Essen verschluckte. Sie bestanden aus gleichen Teilen venezianischer Seife, verdickter Ochsengalle, Rhabarber und der ruffinschen Pillenmasse, die der verstorbene Dr. Trummer, sein Schulfreund, der einzige, mit dem er sich Du nannte, ihm empfohlen hatte. Mit ängstlicher Sorge, dass ihr Gebrauch nur ja nicht vergessen werde, bat er seine Tischfreunde, ihn daran zu erinnern. Kant war sehr heterodox in der Medizin. Er pflegte zu sagen, alles, was in der Apotheke verkauft, gekauft und gegeben wird, Pharmakon, Venenum und Gift sind Synonyme. Schon früher hatte er sich zur Orthodoxie in der Medizin hingeneigt und, um seine Blähungen auf dem Magenmunde loszuwerden, einige Tropfen Rum auf Zucker à la Braun und die oben angeführten einfachen Mittel genommen, die seine Säure im Magen zersetzen sollten.